Ups, wo kriege ich denn jetzt für 5 Personen und einen Hund noch eine Zwischenübernachtung? Ich hatte ja auch keine Lust, wieder umzudrehen und wieder zurückzufahren. Ja, also das war, habe ich auch für mich gelernt, am Abend vor der Abreise nochmal schreiben. Hallo, ich bin Nina.
Hallo, ich bin Kati und wir sind beide Haustauscher.
Wir möchten euch auf die spannende Reise mitnehmen, euer Zuhause zu tauschen und euch davon berichten, was wir dabei so erleben.
Weil wir beide und unsere Familien finden, dass das eine mega geniale Form ist, seinen Urlaub zu verbringen. Und wir wollen euch einfach Lust darauf machen, das selber mal auszuprobieren.
Lust, aber auch Mut machen, einfach dem Ganzen mal eine Chance zu geben.
Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge.
Hallo Kathi.
Hallo Nina. Wir begrüßen euch zu unserer nächsten Podcast-Folge und heute wollen wir euch von unseren Sommertauscherlebnissen berichten. Zumindest einen Teil. Wir werden das in zwei Teile teilen, weil einmal berichtet Nina und einmal berichte ich. Und heute wird uns die liebe Nina von ihrer wild geplanten Sommerferientour erzählen, wie es denn tatsächlich dann in der Umsetzung geklappt hat, wie es in den verschiedenen oder mit den verschiedenen Tauschmodalitäten, die für eure Gestaltung der Sommerferien nötig waren, wie das alles funktioniert hat, ob alles glatt gelaufen ist, was Nina für besondere Tipps und Erkenntnisse hatte und vor allem, ja, was Nina auch für besondere Empfehlungen vielleicht für euch hat. Liebe Nina, erzähl doch noch mal ganz kurz von den Stationen, die ihr hattet in euren Sommerferien.
Ja, das war ja alles ein ganz schönes Stückwerk, habe ich ja in der vergangenen Folge auch schon mal berichtet. Deshalb jetzt noch mal ganz kurz und knapp zusammengefasst. Unsere jüngste Tochter hat 2 Wochen Urlaub auf Sylt verbracht und es war klar, die holen wir ab und reisen dann weiter. Und so habe ich erstmal gesucht nach Unterkünften an der Ostsee. Da wollten mein Mann und unsere ältere Tochter und der Hund gerne vorher eine Woche Zeit verbringen, währenddessen die Jüngste halt da noch unterwegs ist. Aber das hat sich nicht realisieren lassen. Also für die Buchung einer schönen Unterkunft war ich zu pricey unterwegs. Das war mir alles zu teuer. Ihr wisst ja, wenn man nie für die Unterkunft bezahlt, ist alles teuer. Und ja, die normalen Preise in den Sommerferien, da kann ich echt nur mit den Ohren schlackern. Also sind wir für Gästepunkte nach Den Haag gefahren. Dann von Den Haag nach Schleswig-Holstein. Da haben wir 2 Nächte in einem Tiny House übernachtet. Das habe ich über Airbnb gebucht. Dann sollten wir eine Nacht bei Haustauschfreunden in Dänemark noch eine Zwischenübernachtung machen, weil wir in Schweden erst dienstags ankommen konnten. Da war die Wohnung erst frei. Und ja, wir haben sonntags schon unsere Tochter abgeholt. Also ihr seht, wir mussten so ein bisschen Wartezeit überbrücken. Die Dänen haben uns dann leider samstags kurzfristig absagen müssen. Die hatten Magen-Darm-Virus und montags hätten wir da übernachten müssen. Da haben wir dann noch kurzfristig uns ein Airbnb in Schweden gebucht und haben das dann so gelöst. Ja, und dann sind wir final in Schweden angekommen, sind da 11 Nächte gewesen und sind dann von Trelleborg aus mit der Fähre wieder zurück nach Travemünde und dann von Travemünde noch in einem Rutsch zu uns in den schönen Odenwald und das war eine ziemliche Ochsentour. Also das würde ich auf jeden Fall keinem empfehlen. Von Aufstehen bis Haustür hier waren wir 21,5 Stunden unterwegs und das war schon echt heftig.
Ja, das ist echt ganz schön lang und ich glaube, das so erholt, wie man ist, aber wenn man dann halt, ne, wie du schon sagtest, so eine Ochsentour dann als Abschluss hat. Wobei auch unsere Rückfahrt tatsächlich ja auch sehr, sehr lang war, aber wir hatten die Komponenten ein wenig günstiger. Da geben wir dann bei meinem Part dann noch mal näher darauf ein. Das heißt, eure erste Station war Den Haag gegen Gelsenkirchen. Ja, wie war es da?
Wir waren schon oft in den Niederlanden, auch oft in den letzten Jahren in den Sommerferien, und wir hatten immer bombastisches Wetter, und diesmal hatten wir jetzt extrem schlechtes Wetter. Das ist ja an der Nordsee auch nichts Abnormales, dass es da stürmt und schüttet und dass dir das auch Ende Juli, Anfang August passieren kann. Wir hatten eine wirklich äußerst geschmackvolle Unterkunft, sehr, sehr schön, hatten meine Schwiegereltern aber mit dabei, und das hat ja für uns neue Herausforderungen geschaffen, habe ich jetzt so feststellen müssen im Rückblick, weil Thorsten und ich haben dann in so einem 1,40 Meter Teenagerbett eine Woche geschlafen.
Aus dem
Und
Alter bin ich entschieden raus.
genau, das war auch mein Resümee für die Zukunft. Also das wäre jetzt was, was ich so nicht mehr machen würde. Nicht, weil ich den Schwiegereltern nicht das große Bett gegönnt habe, sondern weil wir uns permanent irgendwelche Arme und Beine und Bettdecken ja da gegenseitig übergezogen haben. Und das war irgendwie suboptimal. Was noch witzig war, diese Gastgeberin hatte eine Katze, eine Katze, die eigentlich nur zum tagsüber Schlafen ins Haus kam und um sich zweimal am Tag ihr Fressen abzuholen. Und wir hatten ja unseren Hund dabei. Und die beiden sind jetzt nicht die dicksten Freunde geworden, was man ja auch verstehen kann. Und da hatten wir schon ein bisschen Not, die immer so aneinander vorbei zu manövrieren. Aber ich glaube, das haben wir auch ganz gut hinbekommen. Ja, zwischendrin hatten wir natürlich auch immer mal Sonne. Den Haag ist eine tolle Stadt für einen Ausflug, tolle Museen, wunderbar. Aber am Strand in Scheveningen hat es mir nicht gefallen. Also kann ich
Warum?
jetzt für mich keine Empfehlung für Urlaub am Wasser. Da gibt es eindeutig schönere Strände in dieser Region, in den Niederlanden, meiner Meinung nach sehr, auch immer sehr. Wenn du auf Halligalli stehst, ist das natürlich fantastisch. Das ist so ein bisschen wie Balamanero in Niederländisch, mit ganz viel touristischen Bars, Restaurants, die aber auch alle schon so aussehen. Dann gibt es so ein Pier, so ein Vergnügungspier mit einem Riesenrad und Bungee-Jumping, und hast du nicht alles gesehen. Dann haben wir noch dummerweise beim ersten Mal die Strandschilder fehlinterpretiert, beziehungsweise ich habe gar nicht auf die Schilder geguckt, weil ich mich auf die Beschreibung der Dame verlassen habe, deren Haus wir bewohnt haben, aber die hatte wohl eine Links-Rechts-Schwäche. Und es stand auch dementsprechend falsch rum auf dem Blatt. Und wir sind dann mit unserem zwar angeleinten Hund, aber an dem Hundefreistrand spazieren gegangen und ans Wasser, und haben uns immer gewundert, dass die Leute uns so böse angucken. Also das hätte richtig teuer werden können. Das kann bis zu 1.000 € Strafe kosten. Aber wir haben dann irgendwann, habe ich dann, ich glaube, ich gehe doch noch mal am Schild gucken, und dann sind wir da wieder abgezwitschert. Aber wir waren in Den Haag gar nicht mehr am Strand, weil das einfach ja von der Atmosphäre uns nicht so zugesagt hat.
Ja, das wir waren im, es war in unseren Herbstferien in den Niederlanden, waren wir ja auch dort in der Ecke. Ja, wenn man das mag, ne, viel Unterhaltung mag. Und gut, bei uns waren das jetzt Herbstferien, das war ja jetzt nicht Hauptsaison. Das heißt, zum Spazierengehen war das schon schön. Da gab es halt was zu sehen. Es war direkt auch ja an der Stadt da dran. Aber ja, das Riesenrad, Bungee Jumping, dann so eine so eine Seilbahn oder wie, ich weiß nicht, wie man das nennt.
Zipplein.
Wie bitte?
Essen die nicht Zipplein, die Dinger? Keine Ahnung.
Auch
Ja,
immer, wo
sowas,
man
wo
halt.
sich so dranhängt und dann.
Genau, und dann so richtig mit gib ihm dann da runterschießt. Ja, und da ist einfach Halligalli und Remi Demi, ne? Wenn man das mag, dann passt das. Aber ich denke, da ticken wir ähnlich. Ne? Da gibt es deutlich ruhigere Strände, wo es auch ein bisschen natürlicher ist. Also dort ist halt ein schöner, breiter Sandstrand, aber eben gleich Stadt dann dahinter.
Ja. Und halt auch viele Bausünden aus den 70ern, viele Hochhäuser bis direkt vorne hin. Das schadet einfach jedem Stadtbild. Die haben ja dieses Badehaus, so wie so ein Kurpavillon, da liefst du auch so, wir waren in der Badhuisstraat, also genau in der Straße, die auf diesen Pavillon zuführte. Da hatten wir dann noch kurzfristig das Problem, dass die Niederländer die Parksituation verändert haben. In den Niederlanden will man ja Autos total aus den Städten raushalten. Man will, dass die Leute öffentliche Verkehrsmittel oder ihr Fahrrad verwenden. Und das hat dann noch einen kleinen Wermutstropfen gehabt, weil ursprünglich sollten wir das Auto über eine App der Vermieterin und ihren Gaststatus, das hatten wir auch in Haarlem schon mal, umsonst parken können. Und dann hat es kurz vor knapp die Hiobsbotschaft gegeben, wir müssen uns irgendwo ein Parkhaus suchen oder müssen JWD auf dem Park-and-Ride-Platz stehen. Ja, und das hat dann nochmal fast 250 € gekostet, da dann das Auto nur abzustellen. Und ja, wir haben jetzt sonst keine Kosten gehabt, aber wenn ich mir vorstelle, da gab es viele Hotels, viele Apartments, wenn ich da jetzt für teuer Geld gebucht hätte, das hätte jetzt meine Laune doch kurzfristig etwas getrübt. Ja, und da waren wir dann eine Woche und haben dann, es gab keine Reinigungskraft und nach uns kamen auch Leute direkt an, wieder angereist und es bestand die Vorstellung, dass wir annähernd die gesamte Wäsche waschen, bevor wir abreisen. Das ist jetzt zum Beispiel sowas, das würde ich in Zukunft ganz genau vorher erfragen. Das würde ich so nicht mehr machen. Das hat ganz gut geklappt, weil die so Stundenwaschprogramme hatten und dann auch Wäscheständer. Dann konntest du das so ein bisschen in der Wohnung verteilen. Aber da habe ich so ganz gute Sachen auch von anderen Haustauschern an Tipps noch mitbekommen. Da können wir mal eine extra Folge zu machen, wie man so ein Back-to-Back gut gestaltet mit Putzfrau, ohne Putzfrau. Und da war jetzt so die Quintessenz für mich. Ich würde einfach jede neu angereiste Familie quasi die schmutzige Bettwäsche der Vorgänger erben lassen. Weil wenn du in der Zeit, wo du dort bist, ein paar Maschinen Wäsche laufen lässt und wäscht die Bettwäsche, das tut ja nicht weh. Aber an so einem Abreisetag will man ja auch wirklich abreisen oder hat vielleicht einen Flug gebucht und da ist das einfach nicht so günstig. Ja, das hat aber soweit gut geklappt. Wir waren ja auch genügend Personen und konnten uns mit den Schwiegereltern ein bisschen aufteilen, wer dann wo sauber macht. Das waren nämlich 340 Quadratmeter.
Ja, das ist
Und
der
ihr könnt
Nachteil
euch
an diesen schönen
vorstellen,
großen, ja, der Nachteil an diesen schönen großen Objekten, ne?
genau, das da, und wir hatten ja einen Hund dabei, der gerade im Fellwechsel war. Also da war schon ordentlich zu staubsaugen und Staub zu wischen und zu putzen, dass das auch schön für die folgenden Gäste war. Ja, dann waren wir 2 Nächte in einem Tiny House in Schleswig-Holstein.
Ich würde ganz kurz nochmal zurück zu Den Haag kommen. Das heißt, was ist da jetzt dein Fazit zur Region, sag mal, für das Wetter und Schwiegereltern mit an Bord, ne? Was das halt vielleicht alles ein bisschen verkompliziert hat. Wetter, ja, das ist mal so, ansonsten Region für Haustausch, speziell jetzt da Den Haag, die Ecke Scheveningen, top oder flop?
In meinen Augen Flop,
Weil
weil mir diese Art Strandleben überhaupt nicht zusagt. Ich mag lieber einen Naturstrand und gerne ein paar Kitesurfer am Hundestrand, wie man das ja oft hat, aber nicht dieses hochkommerzielle und du hast bei jedem Restaurant, siehst du schon an, dass den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen wird für schlechtes Essen, aber die sind trotzdem alle rappelvoll. Und es war, und dann diese Stadtlage. Also wir waren wirklich extrem zentral, aber das war eine vierspurige Straße in zwei Richtungen. Es waren rundum jede Menge Botschaften. Da war einfach immer viel Bewegung auf der Straße. Wir haben Gott sei Dank alle nach hinten rausgeschlafen, aber es war extrem laut.
Ah, okay.
Und was ich so noch nie hatte in den Niederlanden, die Möwen haben geschrien, auch nachts. Ich weiß nicht, ob es denen gesundheitlich allen nicht gut ging, ob da jetzt gerade irgendeine Möwen, weiß man ja nicht. Also es
Ja.
gibt ja alle möglichen Erkrankungen oder ob das einfach, also es hört sich an, wie wenn so ein Baby heult. Ich werde da wach von nachts. Da Glück, dass ich keinen Milcheinschuss kriege. Also wirklich, das alarmiert mich total. Und da kann kein Mensch was für, der da lebt. Die sind das ja alle gewohnt. Aber das war jetzt einfach was, das hatte ich vorher noch nicht. Und wir waren in dieser Region ja jetzt schon öfter. Also es war ganz, ganz ungewohnt.
Okay, das heißt für einen Tagesbesuch, ja, um sich das mal anzuschauen. So hatten wir das gemacht und für uns war das tatsächlich schön, einfach mal auch Den Haag mal zu sehen. Aber jetzt tatsächlich als Tauschdestination, so mit mehreren Übernachtungen und so richtig den Urlaub
Also
da
wenn man
verbringen.
alle Museen da abklappern will und Den Haag hat ja wirklich auch eine imposante Altstadt, da gibt's ja wirklich viel zu erkunden und zu entdecken, dann ist das super. Aber als Ort, wo ich jetzt mit kleinen Kindern hinfahren würde oder mit älteren Menschen, die nicht mehr so ganz gut laufen können, ist nicht geeignet. Was
Okay.
sich auch mir noch einfällt als Tipp, wenn ihr mit Menschen, die beim Laufen ein bisschen Probleme habt, reisen oder auch mit kleinen Kindern, lasst euch vorab mal ein Foto von den Treppen in den Häusern in den Niederlanden insgesamt schicken,
Ja, sehr guter Tipp.
weil das ja doch immer oder 99% extrem steil ist, also so, dass ich mich an beiden Seiten festhalte und auch so schräg darunter laufe. Ich glaube, da hatten wir es auch schon mal in irgendeiner Folge von. Das wird in Deutschland kein Bauamt abnehmen, aber da ist es halt ganz üblich, auch in den Neubauten, dass die Stufen auch nur so eine ganz kurze Tiefe haben, weil man im Treppenhaus halt keinen Platz verlieren will. Verständlich, aber für uns einfach ungewohnt. Und wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist, auch vielleicht ein Stressfaktor, den man sich nicht unbedingt geben muss.
Ja, also das kann ich nur unterschreiben. Das war, als wir in Amsterdam unseren Tausch hatten. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Das war auch.
Das ist ja wie wenn du eine Leiter läufst. Also
Ja.
eine Treppe, die aber so steil steht, wie wenn du eine Leiter irgendwo an die Fassade anstellst. Und dann
Genau.
sollst du da Gepäck hoch und runter. Oder in unserem Fall musste ja dann auch der Hund da immer hoch und runter. Sich dann am ersten Tag so ein bisschen die Pfote vertreten, hat die ganze Nacht gejammert und gejault. Das ging dann Gott sei Dank am nächsten Tag schon wieder besser. Aber ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen, weil ich immer gedacht habe, ach du Jemini, wo sollen wir denn jetzt sonntags mit dem Tier in den Niederlanden noch einen Tierarzt finden? Wie soll das alles werden, hier eine Woche mit einem eingeschränkten Hund, 35 Kilo da immer die Treppe hoch und runter tragen? Also ich schaff's gar nicht. Und Thorsten schafft es zwar, aber es ist ja auch wirklich eine zusätzliche Gefahrenquelle.
Ah,
Und
absolut.
bequem ist es nicht. Ja, ja was auch ein bisschen Pulsbeschleuniger war, ich hatte diesen Reisetermin mit der Gastgeberin via WhatsApp im Vorhinein um einen Tag nach vorne verschoben, wegen unserer gesamten Reisebasteleien im Anschluss. Und sie hat mir dann geschrieben, es ist kein Problem, ihr könnt schon samstags kommen statt sonntags. Die Gäste vorher reisen donnerstags schon ab. Und ich ändere das aber nicht auf der Haustauschplattform. Ich markiere diesen Tag einfach als belegt und dann ist das klar. Und dann hatten wir zwar immer mal Kontakt, aber so jetzt in dem letzten Stress vor Abreise nicht mehr. Und dann saßen wir samstags morgens im Auto und ich schrieb ihr die Nachricht, Ja, wir sind gerade auf dem Weg und um 14 Uhr sind wir ungefähr dann bei dir vor Ort und freuen uns schon ganz doll. Und sie war gerade zu der Zeit in Italien und schrieb mir dann, wie, du meinst doch, aber ihr kommt morgen bei mir an. Und ich so, nee, wir haben doch vereinbart, dass wir einen Tag früher anreisen. Guck mal ein bisschen zurück in unserem WhatsApp-Chat. Und dann schrieb sie mir wieder zurück, oh, meine Eltern sind gerade im Haus. Die vorhergehenden Gäste haben versehentlich die Katze eingesperrt und da musste jetzt in einem Zimmer was sauber gemacht werden und die haben auch nicht so gut geputzt. Und da hat der Nachbar meine Eltern angerufen, die wohnen aber nicht wirklich um die Ecke und die wollten jetzt 2 Nächte halt übernachten, damit sich's ein bisschen lohnt. Aber bis ihr um 14:30 Uhr ankommt, ist alles fertig, super sauber geputzt und sie sind auch wieder abgereist. Also das war dann auch so, aber das war erstmal so ein Moment, wo ich gedacht habe, ups, wo kriege ich denn jetzt für 5 Personen und ein Hund noch eine Zwischenübernachtung. Ich hatte ja auch keine Lust, wieder umzudrehen und wieder zurückzufahren. Ja, also das war, habe ich auch für mich gelernt, am Abend vor der Abreise nochmal schreiben. Egal welches Prozedere. Einfach nochmal schreiben, um alles abzuchecken. Da war ich einfach zu sehr abgelenkt von anderen Sachen in dem.
Ist ja meistens so, dass man dann am Vorabend ja dann auch, ne, gerade wenn man wechselseitig tauscht, wie auch immer, ne, also ihr hattet das ja nun so in einer Vielparteienkonstellation, aber wie auch immer, wenn man selber Gäste bekommt, ist man ja schon in Aufbruchstimmung für die eigene Reise, ne, da alles im Kopf zu haben, alles zu planen, alles durchzutakten und natürlich auch das eigene Zuhause dann alles so weit vorzubereiten, dass das dann alles fertig ist. Und dann, klar, dann geht man ja normalerweise davon aus, dass das alles klappt. Aber ja, auch sowas passiert halt, ne, dass
Ja,
dann.
vor allen Dingen denke ich, sollte man einfach mitnehmen als Tipp, wenn man so Datum verschiebt. Das kann man bei den Plattformen selber nicht korrigieren, aber man kann dem Support eine E-Mail schreiben und dann korrigieren die das im System. Und dann ist das wie ein Buchungskalender für einen selbst und dann hat man, wenn man nachguckt, das auch immer weiß auf orange oder wie das dann, oder nee, weiß, rot auf weiß ist das dann markiert und dann sieht man das. Ja,
Okay,
dann
also das
sind
war
wir weiter.
das erste Abenteuer und jetzt das nächste ins
Dann
Tiny
sind
House.
wir weiter. In der Zwischenzeit waren ja bei uns zu Hause schon Leute aus Denver angereist. Da habe ich so für mich auch das Resümee gezogen. Es ist wirklich viel anstrengender, so nicht gleichzeitig zu tauschen, weil du halt auch dann bei so viel, in so viele Richtungen kommunizieren musst und die Leute auch zunehmend immer weniger die Hausanleitungen, die man ihnen zur Verfügung stellt, so richtig liest. Die Leute aus Amerika standen dann nämlich ohne Wasser, ohne Heißwasser da, weil sie einen Notknopf bei uns gedrückt haben, wo in der Anleitung steht, diesen auf gar keinen Fall. Der ist auch relativ hoch an der Wand mit einem roten Licht in der Mitte, Notaus für die Heizung. Und in Deutschland sind ja die Lichtschalter alle eher in Greifhöhe. Aber die Frau hat im Dunkeln die Tür hinter sich zugemacht von der Waschküche und hat da drauf gefasst und am Folgetag hat dann auf einmal kein Heißwasser mehr die Dusche hergegeben. Ja, also dann habe ich da meinen Sohn organisiert, die Schulfreundin von der Tochter aus dem Dorf, die kam dann, hat den Notaus wieder angemacht, hat dann per Videotelefonie mit mir im Auto Richtung Schleswig-Holstein geguckt, ob irgendeine Fehlermeldung kommt, war nicht. Also es war dann alles gut erledigt. Sie haben dann die Haustauschanleitung trotzdem nicht korrekt gelesen. Das werde ich in Zukunft in kleinere Häppchen aufteilen. Also gerade die wichtigen Sachen. Sie haben zum Beispiel die Mülltonne nicht rausgestellt. Und das hätte ein Problem geben können, wenn die Putzfrau es nicht gemacht hätte. für die folgenden Gäste. Ja, also sowas, denke ich, muss man einfach immer abfragen. Habt ihr alles verstanden? Die Anweisungen, die Empfehlungen, die No-Gos rund ums Haus, das scheint im immer größeres Problem zu werden, dass die Menschen einfach nicht so lesen, was man ihnen da hinlegt. Sind ja auch im Urlaub, kann man ja verstehen. Aber das ist halt wirklich schwierig, wenn das nicht stattfindet. Dann sind wir nach Schleswig-Holstein, haben da in einem Tiny House 2 Nächte übernachtet. Auch eine interessante Erfahrung, würde ich jetzt mit 2 annähernd erwachsenen Töchtern und einem großen Hund so auch nicht mehr als Unterkunftsmöglichkeit wählen. Nicht, weil das Tiny House so schlimm war, sondern weil wir einfach viel zu viele Menschen mit viel zu viel Zeug und der Hund mit dem Körbchen, die hat den ganzen Tag lieber im Sturm draußen gelegen, die wollte da gar nicht rein. Auch abends wollte sie immer sofort wieder raus, es war ihr viel zu eng und uns, wenn ich ehrlich sein soll, auch. Aber das war ganz abgeschieden gelegen. Wir hatten unsere Ruhe. Es hat draußen gestürmt. Wir haben drinnen gelegen und haben gelesen, weil es gab auch kein Internet. Das war vom Sturm dahingerafft.
Das ist
Dann haben
wahrscheinlich das
wir,
größte Problem bei Teenager-Töchtern, oder? Wenn
ja,
also,
das war schon ein bisschen problematisch
ich
in
wollte
der
gerade sagen,
Situation.
die ertragen ja viel, aber ohne WLAN ist ja, das ist ja, das kommt ja einem Tötungsdelikt gleich. Also
Wir
zumindest
sind
bei
am ersten Abend erst um 20 Uhr dort gewesen, weil wir auch viel Verkehr, viel Stau hatten, ja auch jetzt nicht so früh losgekommen sind in Holland durch die Wäschewascherei und die Putzerei. Und dann am nächsten Morgen haben wir die Jüngste abgeholt von ihrem Urlaub und haben uns dann aber auch gar nicht mehr irgendwo hinbewegt, weil es hat furchtbar geschüttet. Also es war einfach mistiges Ostseewetter, was man auch manchmal hat. Am nächsten Tag haben wir dann beschlossen, fahren wir schon mal direkt bis nach Schweden. Da hat Thorsten dann Sonntag für Montag eine Unterkunft in einem roten Schwedenhäuschen für uns gebucht. Das war dann auch eine Fahrtstrecke, die war dann angenehm. Und da sind wir dann am Tag drauf angereist und da war es dann auch ganz witzig. Wir sind da auf den Hof gefahren und da stand schon die Gastgeberin, die meinem Mann auch auf Deutsch geantwortet hat auf seine Anfrage, aber das ist jetzt in Schweden auch noch nicht so ein Riesenwunder, dass da jemand Deutsch antworten kann. Und wir stiegen aus dem Auto aus, es regnete wieder in Strippen und sie rief, ei, da kommen die Leute mit dem Eberer Kennzeichen. Und wir, okay. Und ich drehe mich so um und sehe, da stehen lauter Autos mit Mein Kind sich Kreiskennzeichen. Also, ich bin ja in Hanau geboren und wir sind vor einem Jahr ausgewandert aus Hanau nach Südschweden und haben da ein Haus gekauft, wo noch ein kleines Haus nebendran steht, was wir jetzt auf Airbnb vermieten. Bei der lieben Janine sehr zu empfehlen, werde ich den Link gerne auch unten teilen. Kann man durchaus super nutzen, wenn man mal eine Zwischenübernachtung braucht oder auch mit Sicherheit perfekt, um da einen ganzen Urlaub zu verbringen.
Kannst du kurz die Region sagen, wo das war?
Das war relativ weit südlich, also ich glaube, das ist auch Smallland, aber halt noch nach der Brücke nach Schweden so eine Stunde zu fahren. Eher so, ja, in der südwestlichen
Ja,
Ecke.
also aber jetzt schon landeinwärts dann.
Ja, nicht ab.
Ja, okay.
Und am nächsten Tag hatten wir dann noch 2 Stunden nach Växjö. Das war auch eine feine Sache. Wir wurden erwartet von unseren Gastgebern, die mit ihrem neuen Wohnmobil in der Zeit auf Gotland waren. Die waren jetzt ja auch nicht bei uns. Und das war eine Eigentumswohnung auf 2 Etagen in einem neu gebauten Haus. Ganz typisches schwedisches Neubaugebiet. Also äußerst interessant auch zu beobachten, wie die jungen schwedischen Familien so leben. Es war unerwartet leise für so eine enge Bebauung, für so viele Menschen aufeinander. Klar hast du auch mal ein Kind gehört, was gestürzt ist und geweint hat. Aber alles in allem war es auch teilweise echt gespenstisch ruhig und es war direkt am Wald. Also es war quasi der Stadtrand, direkt am Wald, Seen, Pilze. Gut, können wir nicht sammeln, außer Pfifferlinge kennen wir leider nicht. Aber die
Oh.
Mädchen haben sehr viele Blaubeeren gesammelt. Also das war wirklich richtig toll.
Herrlich. Also so wie man Schweden sich vorstellt.
Nein.
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 Okay,
Weil,
was war jetzt da nicht
wie
so?
stellst du dir Schweden vor? Wie stellst du dir vor, wohnst du, wenn du Unterkunft in Schweden hast?
Ja, na gut, ja, die Unterkunft jetzt nicht, aber halt Umgebung, ne?
Die
Also.
Umgebung definitiv und auch die Unterkunft war toll. Also ich will nicht sagen, dass die Unterkunft nicht toll war. Oh, jetzt hört ihr nichts, weil unser Hund bellt. Entschuldigung. Die Unterkunft war toll. Das war geleckt sauber. Es war ganz toll, ganz, ganz herzliche, freundliche Leute. Alles ganz toll vorbereitet für uns. Aber für mich ist Urlaub in Schweden irgendwo in der Einsamkeit, in nicht unbedingt einem roten Schwedenhäuschen, aber in so einem alten Häuschen im Wald in der Nähe vom See.
Ja.
Das war das definitiv nicht. Und das wusste ich natürlich auch vorher. Ich habe es ja vereinbart. Aber ich habe es vereinbart, weil ich diese ganzen Konstrukte aneinander bauen musste. Und wir auch einen Hund dabei hatten und das halt auch nicht jeder akzeptiert.
Ja, da ist schon.
Aber ganz klares Resümee für uns als Familie, Schwedenurlaub in Zukunft oder überhaupt Haustauschurlaub in Zukunft nicht in Städten, sondern eher ländlich, außer wir machen einen Städtetrip und
Ja.
wollen dementsprechend erkunden. Wir sind im Urlaub wirklich eher die, die gar nichts groß unternehmen wollen, vielleicht mal irgendwas besichtigen oder mal irgendwie mal noch irgendwo hinfahren. Aber in allererster Linie wollen wir da sein und uns erholen, lecker essen und uns ausruhen. Und das war jetzt in dieser Konstellation da nicht so wirklich, wie wir uns das vorstellen. Und das ist ja auch eine Erkenntnis.
Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich auch eine Erkenntnis und ich finde, das kommt ja auch ein Stück weit auf die Jahreszeit, glaube ich, an, was man für Erwartungen an den Urlaub vielleicht auch hat. Also Sommerurlaub ist irgendwie bei mir zumindest im Kopf und ich würde jetzt behaupten, bei vielen von euch auch, dass der Sommerurlaub so vorrangig der große Jahreserholungsurlaub ist und
Definitiv.
die kleineren, ich sage jetzt mal so Zwischenferien. Wenn man da unterwegs ist, es sei denn jetzt vielleicht, ja, in Bayern sind ja Pfingstferien, ne, auch nochmal sehr lang, wo durchaus vielleicht auch das der Jahresurlaub sein kann, und gar nicht mal in den Sommerferien, aber zumindest halt, dass dieser Haupturlaub, der bei den meisten ja tatsächlich in den Sommerferien stattfindet, dass halt wirklich so der Erholungsurlaub ist. Und das ist natürlich auch für jeden was anderes, aber für uns ist das auch so, im Sommer ist der Urlaub, wo wir 3 Wochen fahren können. Wir haben sonst ja auch nie so lange Ferien. Und das ist für uns genauso, dass da ein kleiner Teil Stadt, entweder halt zwischendrin, wenn wir schon stadtnah, aber ländlich untergebracht sind. Also ich schaue auch tatsächlich für die Sommerferien nicht nach Wohnungen. Es sei denn, wie wir das in der Türkei hatten oder in Spanien, eine Wohnung wirklich direkt am Strand. Also wo man halt wirklich Strandurlaub machen kann und sagen, okay, das ist jetzt der Ort, wo wir übernachten. Und da haben wir, na, komfortabel, jeder hat sein eigenes Schlafzimmer, also wir Eltern schon zusammen, aber die Kinder halt ein eigenes Schlafzimmer, also es muss ja schon eine große Wohnung sein. Aber ansonsten ist das okay, da brauche ich jetzt kein Grundstück drumherum. Aber da, wo das jetzt nicht der Fall ist, und das wäre bei mir jetzt in Skandinavien auch, entweder ich hätte halt, aber eine Wohnung direkt am See gibt es ja eigentlich nicht. Also ich bin dann
Ja,
wirklich auch.
unwahrscheinlich. Ja.
Ja, aber ich bin dann tatsächlich auch, und ich glaube, wir alle, wir brauchen dann echt auch so ein bisschen Luft. Und in so einem, in Skandinavien ist es halt auch mit dem Wetter sehr unerwartbar, ne? Und
Ja.
dann halt wirklich schnell in der Natur zu sein, wenn halt das Wetter mal nicht so ist oder dass man halt sagen kann, okay, das Wetter ist jetzt nicht so, wir gummieren uns von oben bis unten ein, aber sind halt schon direkt vor Ort und gehen halt einfach raus, unsere Runde, mal ein bisschen lüften und haben halt alles irgendwie dann gleich so drumherum. Das ist bei uns auch so. Und dann so, wenn es zu städtisch ist, ich meine, Nina, na, ihr wohnt ländlich, wir wohnen ländlich. Wir haben uns ja auch bewusst für unseren Lebensmittelpunkt so entschieden, wobei du ja, glaube ich, auch gut städtisch wohnen könntest, oder? Ist das immer noch so?
Ich kann gut städtisch leben, aber ich brauche schon auch im Urlaub dann mal was anderes.
Ja.
Und städtisch leben heißt für mich dann aber auch in einer gewissen Form stylisch städtisch leben, will ich es jetzt mal. Ich weiß gar nicht,
Ja.
wie ich das beschreiben soll, aber in Berlin hast du einfach ein ganz eigenes Lebensgefühl. Das ist eine Metropole, die hat einfach einen ganz eigenen Drive. Und da ist das Leben sehr anstrengend. Also wenn ich mir überlege, als wir da gelebt haben im Hochsommer, 8 oder 10 Wochen, kein Tropfen Regen, da hatte ich damals eine schlimme Stimmbandentzündung von dem Staub. Das war ein Erkrankungsbild, was in Berlin ganz, ganz verbreitet war zu diesem Zeitpunkt,
Okay.
dass ich sogar kaum noch Stimme hatte. Und das kam definitiv davon. Also Leben in der Stadt verlangt einem immer viel ab. Das will ich nicht. Das ist einfach so. Und wer sagt, es ist immer toll und chillig in Berlin zu leben, der lügt auch. Also da weiß ich nicht, was du einschmeißen musst, dass du es immer toll findest, durch die halbe Stadt zu fahren, um irgendein Paket in Empfang zu nehmen oder irgendwie deine Einkäufe, die Treppen hochzuschleifen. Das ist schon wirklich netter auf dem Dorf, wo du direkt vor dein Haus oder deine Wohnung fährst und dann kurze Wege, ja. Aber ja, wenn ich in der Stadt bin, dann möchte ich gerne in einer besonderen Stadt sein. Und Växjö ist keine schlechte Stadt, das will ich überhaupt nicht bestreiten, aber es ist halt städtisches Leben unter lauter Familien, die Kinder haben irgendwo zwischen 0 und 7 oder 8. Jedes Grundstück hat einen Webergrill da stehen und ein Trampolin. Ja, wie es halt so ist. Ich kann mich erinnern, als ich Kind war und wir sind da hingezogen, wo meine Eltern wohnen, da waren in jedem Haus 2 oder 3 Kinder. Die wohnen in einem Reihenhaus, einem sehr großen. In den 70er Jahren waren die ja noch recht üppig dimensioniert. Da ist alles so verschoben, dass du die Nachbarn gar nicht siehst. Aber da war alles voller Kinder. Ja, mittlerweile wohnen da die Eltern in den meisten Fällen immer noch, aber die Kinder sind natürlich schon lange weg und dementsprechend hast du da auch ein ganz anderes Geräusch, einen ganz anderen Geräuschpegel heute, als du das damals hattest, als wir da alle noch um die Ecken geflitzt sind. Das
Ja.
war jetzt aber gar nicht. Da war auch die Vorschule direkt gegenüber. Du hast wirklich wenig gehört. Das ist nicht das, was ich meine. Es ist eher so dieses sich in so einem engen Bezirk zwischen allen möglichen gebauten Gebäuden und asphaltierten Straßen zu befinden. Und dann, gut, die Wohnung hat 100 Quadratmeter gehabt, die war jetzt auch nicht super winzig und 2 Terrassen. Also das, ich will da auch nicht drüber jammern. Das war schon auch ein schöner Urlaub, aber es war einfach klar, das würden wir so jetzt nicht mehr planen und auch dieses Hin- und Hergefahren. Wenn ich es jetzt heute noch mal planen würde, würde ich nicht die Woche vorher mit meinem Mann und der älteren Tochter irgendwo alleine Urlaub machen. Da würden wir so fahren, dass wir sonntags die Jüngste abholen und dann 3 Wochen, wie auch immer, irgendwo verbringen. Weil diese Anreise von den Niederlanden bis nach Schleswig-Holstein, das ist ja genauso weit gewesen wie von hier in die Niederlande. Also das war
Okay.
ja wieder ein riesen Zickzack-Gefahren. Und das nimmt natürlich auch viel Erfolgsfaktor ab, wenn man so viel im Auto sitzt. Was ich auch nicht mehr machen würde, wäre eine Tagesfähre.
Ja.
Außer ich würde dann mir in Travemünde oder wo auch immer die Fähre anlegt in Deutschland, noch eine Zwischenübernachtung buchen.
Aber da
Da
kannst
hat
du auch
aber bei
einfach.
uns keiner Bock drauf, weil dann wollen immer alle nur heim, aber dann noch mal 650 Kilometer abends um 19 Uhr. Nee. Und also mich strengt Schifffahren, egal wo ich fahre, immer an. Ich fahre danach noch 3 Tage weiter. Mir zieht das immer den Gleichgewichtssinn. Und du, wir hatten eine Kabine, klar, aber morgens um 10:30 kannst du dann nicht schlafen bis abends um 6.
Nee.
Und dann sind ja auch die Menschen unterwegs. Die Hunde bellen in den Kabinen, weil Kinder vorbeirennen. Das ist ja was, das hast du ja bei einer Nachtfähre so nicht in dem Sinn. Da ist ja dann eher Ruhe auf den Fluren.
Ja.
Also da, ich hätte dir auch gebucht, die Nachtfähre, aber ich war zu spät. Es gab keine hundefähige Kabine mehr und dementsprechend mussten wir dann Tageskabine nehmen. Wir hatten 3 Stunden Anfahrt zur Kabine, zur Fähre und dann nochmal 8 Stunden Fähre und dann nochmal 650 Kilometer. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie wir hier angekommen sind.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da rollen sich mir schon die Fußnägel hoch, wenn ich das bloß höre. Ich bin jetzt auch nicht besonders leidensfähig für lange Reisen. Ich bin, nee, nicht, ich bin gespannt, aber ich freue mich, wenn ich euch berichten kann beim nächsten Mal, wie wir unsere Norwegen-Tour aufgebaut haben, was wir für Fazits für uns gezogen haben aus dem Austausch. Ich kann schon so ein bisschen
Kannst schon ein
an,
bisschen spoilern?
genau, ich kann schon so ein bisschen spoilern. Für uns war das top, top, top. Mit, aber auch ein bisschen flop. Und was für uns top und was für uns flop war, das erzählen wir euch in der nächsten Folge. Liebe Nina, magst du noch ein kurzes Fazit zu eurem Sommerurlaub geben? Überwiegend top oder überwiegend flop?
Am Ende des Tages würde ich schon sagen, überwiegend top. Wir haben wieder tolle, leckere Sachen uns selber gekocht. Wir haben interessante Dinge gesehen. Das habe ich jetzt nicht berichtet. Die letzten 2 Tage bin ich dann drauf gekommen, dass Freunde von meinen Eltern ganz in der Nähe von Växjö schon seit über 30 Jahren ein Ferienhaus besitzen. Die waren zu der Zeit leider nicht da, aber ich hatte Kontakt zur Tochter von den beiden. Und habe dann irgendwann versucht, den See zu finden, der bei ihnen da in der Nähe von ihrem schönen romantischen Schwedenhäuschen liegt. Das ist mir beim ersten Mal nicht geglückt, aber sie hat mir dann die Koordinaten geschickt und wir haben dann bei denen am Haus geparkt, haben auch kontrolliert, ob der Rasen mal gemäht werden muss. Haben da jetzt nicht, wer weiß, wie rumgeguckt. Da fühlst du dich echt wie ein Einbrecher, wenn so keiner zu Hause ist.
Ja.
Obwohl es mit Sicherheit in Ordnung gewesen wäre, wenn wir mal in die Fenster geguckt hätten. Das Haus ist, ich war da vor 30 Jahren mal im Urlaub oder knapp 30 Jahren, ist auch verdoppelt. Wir haben noch viel angebaut. Also es ist nicht mehr so wie zu der Zeit, als ich da war. Aber an diesen See konnte ich mich noch 1A erinnern. Und an dem waren wir dann zweimal zum Baden, zum Picknick machen. Müsst ihr euch dann vorstellen, so ein Steg, der ins Wasser reingeht, wo so eine Sitzbank mit Bänken, Sitztisch mit Bänken drauf stand und die Schwedenfahne gehisst und im Hintergrund rote kleine Ferienhäuser und kein Mensch da und alle sind geschwommen und wir haben lecker gepicknickt. Und das war genau so, wie ich mir Schwedenurlaub vorstelle und erträume. Und ja, dafür würde ich in Zukunft dann auch eher sorgen. In diesem Sinne, hat wieder viel Spaß gemacht mit dir, liebe Kathi.
Ja, das kann ich nur zurückgeben, liebe Nina. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge, wenn ich euch von unserem Norwegen-Urlaub berichte. Bis dahin, macht's euch hübsch und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Tschüss!